Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, aus den Medien entnehmen wir die ganze Zeit, wie omnipräsent das Thema künstliche Intelligenz ist. Und aus der Praxis wissen wir auch, wie oft hier Seemannsgarn gesponnen wird von der künstlichen Intelligenz. Heute werden wir uns mit beiden ein bisschen beschäftigen. Ich begrüße mich, Gerd Hübscher.
Hallo. Hallo Gerd. Hallo Lukas, schön da zu sein.
Schön, dass du da bist. Was spinnen wir denn heute?
Wir spinnen tatsächlich ein bisschen Seemannsgarn. Bevor wir Seemannsgarn spinnen, müssen wir aber uns noch mit der Spinnmaschine beschäftigen ein bisschen.
Kannst du uns ein bisschen näher bringen, wie so eine Spinnmaschine ausschaut, die wahrscheinlich kein Seemannsgarn spinnt, sondern ein echtes Garn und welche Funktionen die haben muss und wie das funktioniert?
Ja, wir beschäftigen uns heute mal von der technischen Seite her mit der T1193 aus 23. Das ist eine Entscheidung der Beschwerdekammer, die sich im Grundverfahren mit einer Rotorspinnmaschine beschäftigt hat. Dazu muss man wissen, eine Rotorspinnmaschine kommt zum Einsatz in der Garnproduktion. Das ist eine Spinnmaschine, die hat hunderte von Spinnstellen, also typischerweise also 200 bis 600 Spinnstellen. Und jede Spinnstelle hat einen Spinnrotor. Und da wird vorher eben eine Faser aufgelockert und dann an den Spinnstellen unter sehr, sehr hohen Drehzahlen zu einem Garn gesponnen. Und
was sind denn hohe Drehzahlen?
Ja, hohe Drehzahlen sind wirklich sehr hoch. Also wir sprechen da von 100.000 Umdrehungen pro Minute und mehr, also bis zu 600.000 Umdrehungen pro Minute bei modernen High-End-Geräten. Und das ist also eine Drehgeschwindigkeit, die man nicht mehr so ohne weiteres physikalisch beherrschen kann.
Das heißt, gerade sagen, als Maschinenbauer ist es schwierig, das so zu lagern, dass das so hohe Drehzahlen auch auf Dauer aushalten kann und ein schönes Garn rauskommt.
Genau, darum lagert man das heutzutage eben eigentlich nicht mehr, nämlich magnetisch, ohne physikalischen Kontakt, um das überhaupt zu gewährleisten. Und man muss auch wissen, diese Spindeln laufen nicht unbedingt im Vakuum, aber im Unterdruck, weil eben die Fasern über ein Vakuum angesaugt werden auch. Das heißt, dass es ist auch notwendig, dass das in einem abgeschlossenen Raum stattfindet, weil sonst ganz einfach diese Technologie so nicht funktionieren würde.
Das heißt, das ist eine relativ komplexe Maschine, die es da braucht, um ein relativ einfaches Garn zu spinnen und man muss technisch viel berücksichtigen, damit man da gut produzieren kann. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Worum geht es denn im Anspruch? Was ist in unserem Streitpatent beansprucht worden vom Patentinhaber?
Im Wesentlichen, im Kern geht es bei dem Anspruch 1 des Streitpatents darum, dass ich so einen Rotor überwache, nämlich entweder eine Lagerregelung überwache oder eine Datenverbindung überwache und dass bei erkannten Fehlern entweder der Start blockiert wird oder der Rotor gezielt gestoppt wird.
Das klingt jetzt ja nach einem Verfahren für mich.
So ist es. Es gab wohl auch einen Vorrichtungsanspruch, der war aber im Wesentlichen inhaltsgleich.
Das heißt, wir haben ein erteiltes Patent, dort ist ein Verfahrensanspruch mit dieser Lageregelung oder dieser Motorabschaltung drinnen. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Verfahren zum sicheren Starten und Stoppen eines solchen Rotors. Jetzt, wo wir offensichtlich am Ende des Prüfungsverfahrens sind und es eine Entscheidung der Beschwerdekammer gibt, wird es einen Einspruch gegeben haben. Was ist da passiert, Gerd?
Der oder die Einsprechende hat einen Stand der Technik gehabt, nämlich die 3 in dem Verfahren, die hat sich bezogen auf ein Verfahren zum Betreiben eines elektromotorischen Antriebs mit einem aktiv magnetisch gelagerten Rotor. Es war nicht explizit genannt, dass das eine Spinnmaschine oder ein Spinnrotor ist, aber es war wohl die Zweckeignung geoffenbart in der D3 dafür. Die Einsprechende war der Meinung, dass die D3 für den Gegenstand des Anspruchs 1 wahrheitsschädlich ist.
Geht davon aus, die Patentinhaberin hat das anders gesehen?
Freilich, die Patentinhaberin hat das anders gesehen und im Wesentlichen ging es um ein paar Kernmerkmale im Anspruch 1, die diskutiert wurden. Also zunächst einmal, dass das ein Verfahren zum sicheren Starten und Stoppen des Rotors ist. Da hat die Einsprechende gesagt, naja, dass die D3 ja die Notabschaltung beschreibt und damit auch zwangsläufig dieses sichere Stoppen der Fall ist. Die Diskussion ist deswegen entstanden, weil in der D3 eigentlich mehr oder weniger eine kontinuierliche Lagerüberwachung geoffenbart war und fraglich war, ob das jetzt dieses Starten und Stoppen ein eigener Vorgang ist, der von einer kontinuierlichen Überwachung irgendwie zu trennen ist.
Also wenn ich mir das so vorstelle, würde ich sagen, wenn ich was kontinuierlich überwache, dann überwache ich es auch beim Starten und beim Stoppen. Also es ist eine Teilmenge.
Das war genau die Argumentation, die eben auch die Einsprechende angezogen hat. Diese Kernproblematik hat sich aber auch an anderen Merkmalen geäußert, nämlich daran, dass eben diese Datenverbindung zwischen Motor und Steuerung oder eben das Magnetlager selbst, das war oder verknüpft, dass die überprüft werden. Und die Frage war, ist Überprüfen jetzt das Gleiche wie Überwachen?
Eine sprachphilosophische Frage.
Eine sprachphilosophische Frage, genau so ist es, ja.
Sehr schön, wenn sowas im Einspruchsverfahren diskutiert wird.
Aber es ist eben versucht worden, eben dem eine unterschiedliche Bedeutung zu geben, dass eben das Überprüfen mehr oder weniger einmalig ist beim Hochfahren.
Und das Überwachen und das dann Überwachen das kontinuierliche,
kontinuierlich. Genau, also das war der Standpunkt der Patentinhaberin. Und die Einsprechende hat eben genau wie du gesagt, naja gut, also es ist schwer zu differenzieren, vor allem auch in Bezug auf den Stoppvorgang. Wenn ich was kontrolliert stoppen will, muss ich es ja vorher nicht nur einmal überprüfen, sondern müsste ich es eigentlich kontinuierlich überprüfen, damit ich es dann im Fall des Falls stoppen kann.
Gab es noch weitere Diskussionspunkte im Einspruchsverfahren oder hat die Einspruchsabteilung da schon was entscheiden können, basierend auf diesem Vortrag?
Ja, die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass das Dokument D3 zwei zentrale Merkmale des Hilfsantrags 5 nicht zeigt, nämlich einerseits, dass eines der beiden fakultativen Merkmale, nämlich dass entweder die Datenverbindung zur Steuerung des Motors überprüft wird oder dass die Lagerregelung für das oder die aktiven Magnetlager überprüft wird, keines dieser beiden sei in D3 unmittelbar und eindeutig offenbart.
So, das heißt, wie ist denn jetzt unser Einspruchsverfahren ausgegangen und was waren die zentralen Merkmale, aufgrund derer dann das Patent aufrechterhalten worden ist?
Die Einspruchsabteilung hat das Patent im Wesentlichen auf Basis des Hilfsantrags 5 aufrechterhalten, wo zwei alternative Merkmale drinnen waren, nämlich entweder, dass die Datenverbindung zur Steuerung des Motors überprüft wird oder die Lagerregelung für das aktive Magnetlager. Beide Merkmale waren nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der D3 nicht geoffenbart.
Das heißt, wir haben also eine Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang. Haben sich jetzt beide Parteien dagegen beschwert?
Ja, die Patentinhaberin hat sich scheinbar nicht beschwert gefühlt, zumindest durch diese Entscheidung.
Sie war glücklich, dass was übrig geblieben ist.
Das hätte man vielleicht auch anders sehen können, wie wir später sehen werden. Die Einsprechende war aber nicht glücklich damit, die hat sich da mehr erwartet und hat dementsprechend dann den Beschwerdeweg beschritten.
Weil sie das Patent ganz umbringen wollte.
So ist es.
Gut, wie ist jetzt die Beschwerdekammer damit umgegangen oder was ist im Beschwerdeverfahren dann diskutiert worden?
Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin, also die Einsprechende, dann noch einmal ausgeführt, dass D3 tatsächlich neuheitsschädlich wäre, weil wir erinnern uns, in der D3 ging es ja um eine Motorsteuerung mit einer kontinuierlichen Lagerregelung. Und es gab wohl auch Passagen in der Beschreibung, die da auch eine Art von Notabschaltung betroffen haben. Und daraus ist eben abgeleitet worden, dass, obwohl es sich da um eine kontinuierliche Regelung handelt, dass die sehr wohl auch eine Überprüfung beinhalten muss. Dagegen hat sich die Patentinhaberin dann gewehrt und hat gemeint, naja, eben diese Regelung wäre nicht gleichzusetzen mit einer Überprüfung. Vor allem, weil die Überprüfung halt auch nicht zum Start irgendwie erfolge. Und auch in Bezug auf die Lagerregelung war eine ganz interessante Argumentation, nämlich, dass der Begriff einer Lagerregelung ein konstruktives Merkmal erfordern würde und nicht ein Verfahrensschritt sei.
Also in einem Verfahrensanspruch eine interessante Argumentationslinie ist, oder?
Ja, genau. Also kann man schon machen, nachdem der Anspruchsvortrag ja war, dass die Lagerregelung überprüft wird. Ja? Also vor dem Hintergrund, ja, kann man versuchen.
Verstehe. Ist es dann auch um implizite Offenbarungen gegangen? Weil, so wie ich das verstanden habe, haben wir ja was sehr ähnlich ist, aber halt nicht genau das Gleiche wie im Streitpatent. Also wir haben die Situation, in der D3 werden sehr ähnliche Fachverhalte offenbart, aber es passt nicht ganz wie Faust aufs Auge auf das Streitpatent.
Genau so ist es. Also es ist tatsächlich schon so eine Situation, wo man normalerweise im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vom IPA zumindest zu Recht etwas Bauchweh haben könnte. So war es eben so, dass die Frage nach wie vor war, was heißt denn sicheres Starten und Stoppen? Ist das wirklich ein sicheres Starten und Stoppen in der D3? Ist es tatsächlich ein Rotor einer Rotorspinnmaschine zur Garnherstellung? Wir erinnern uns, in der D3 ging es ja nur um einen Rotor an sich. Ja, also es war nur diese Zweckeignung geoffenbart. Dann ging es auch darum, dass im Anspruch 1 eine Vielzahl von Rotoren gefordert war, die 3 aber nur einen gezeigt hat. Also schon eine Reihe von Dingen, die spannend sind. Insbesondere auch das Merkmal 4, wo dann im Beschwerdeverfahren entsprechend auch eingeschränkt wurde auf einen Deckel des Rotorgehäuses, wo aber, wie eingangs erwähnt, so ein Deckel notwendig ist, um eben überhaupt diesen Unterdruck erzeugen zu können, um diesen Fasermaterialstrom herzustellen. Das heißt, es war also eine Reihe von Merkmalen, die eher als implizit geoffenbart gelten konnten als
so explizit. Du sagst, sie haben sich eingeschränkt im Beschwerdeverfahren, dann geht es da um Hilfsanträge, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Also es gab auch im Beschwerdeverfahren eine Reihe von Hilfsanträgen.
Gut, also wir haben das Einspruchsbeschwerdeverfahren, wir haben jetzt Schriftsätze ausgetauscht, Hilfsanträge gestellt, jetzt kommt es ja zur mündlichen Verhandlung. Kommt jetzt endlich die KI, auf die ich schon so lange warte?
Ja, jetzt kommt sie dann bald. Also die Beschwerdekammer hat in der mündlichen Verhandlung zunächst einmal die ersten drei Hilfsanträge abgewürgt, indem sie relativ ausführlich auch begründet hat, warum sie da anderer Ansicht ist als die Einspruchsabteilung. Sie war nämlich der Meinung, dass die drei insbesondere diese Überwachung des Lagers sehr wohl offenbart, weil es tatsächlich notwendig ist, das zu tun. Also es hat sich ja tatsächlich auch um eine Lagerregelung gehandelt in der D3. Also muss da auch eine Überwachung irgendwie stattfinden. Und tatsächlich war in der 3 auch geoffenbart, dass dort die Größe des Luftspalts bestimmt wird und bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts eben entsprechend Not abgeschaltet wird. Also
das heißt, wenn der Rotor so sehr eiert in seiner Lagerung im Magnetfeld und dann unter Umständen ausfällt, dann schalte ich ihn ab, bevor die Maschine kaputt ist.
Also man muss sich vorstellen, eben wie eingangs erwähnt, bei solchen Drehzahlen von 100.000 Umdrehungen und mehr pro Minute, da sollte man einen Kontakt, glaube ich, im Lager durchaus vermeiden.
Und wahrscheinlich ist es auch nicht gut, einfach den Notausschalter zu betätigen und alles sofort in Stillstand zu setzen, weil dann kann man die Maschine wahrscheinlich wegschmeißen.
Könnte auch ungünstig sein. Also typischerweise führen da Fehler unmittelbar zu einer Sachbeschädigung, würde ich mal sagen, ganz allgemein. Ja. Der andere Aspekt, nämlich dieser Überwachung der Datenverbindung, auch da hat die Beschwerdekammer gesagt, na gut, es ist im Anspruch nicht geoffenbart, ob das jetzt irgendwie automatisiert oder sonst irgendwie passieren soll. Es wäre auch eine manuelle Überprüfung denkbar und die manuelle Überprüfung ist eigentlich zwingend. Die Beschwerdeführerin hat gesagt, es wäre fahrlässig, das nicht zu tun, bei solchen Maschinen, wo eben auch so ein Gefährdungspotenzial besteht, dass man da also das nicht zumindest beim Aufbau dieser Anlage entsprechend überprüft. Und vor dem Hintergrund war also auch dieses Merkmal als von der D3 geoffenbart gesehen.
Also geht es eigentlich sozusagen nicht nur um den laufenden Betrieb, sondern ich muss zumindest irgendwann einmal, wenn ich diese Maschine dorthin baue, mir anschauen, ob die Datenverbindung da ist oder nicht, weil sonst ist es besser, ich schalte die Maschine gar nie ein.
Genau so ist es, ja.
Und das wäre auch eine Überwachung, eine manuelle Überwachung und das könnte das Anspruchsmerkmal auch verwirklichen.
Richtig, also die Problematik war eben, dass im Anspruch sowohl dieses Starten als auch das Stoppen gefordert war und ich habe im Starten natürlich beim Anlaufen des Motors einen anderen Sachverhalt grundsätzlich, als wenn der Motor schon mal läuft und ich ihn stoppen muss. In der D3 ging es ja eigentlich um den laufenden Betrieb, der überwacht wird mit einer Notabschaltung. Damit war zumindest dieser eine Aspekt des Stoppens durchaus dort vollständig geoffenbart. Und umgekehrt das Starten und die Überwachung des Startens hat aber die Tür und Tor geöffnet für die erstmalige Inbetriebnahme so eines Systems, weil ich dort selbstverständlich die Datenverbindungen zuerst überprüfe, bevor ich einschalte.
Das macht Sinn, sonst könnte ich wahrscheinlich keine solchen Geräte verkaufen und aufbauen, wenn mein Servicetechniker solche Überprüfungen nicht durchführen würde.
Genau.
Ich warte noch immer auf die KI.
Wann kommt die KI? Es kommt schon. Nachdem diese drei Hilfsanträge also irgendwie nicht wirklich zielführend waren, gab es dann noch zwei. Also der Hilfsantrag 4 und der Hilfsantrag 5 waren beide im Wesentlichen auf die Überwachung eines Deckels, nämlich auf die Überwachung des ordnungsgemäßen Schließzustandes eines solchen Deckels gerichtet.
Und da hast du ja gesagt, es braucht den Unterdruck, also ist der Deckel offen, habe ich keinen Unterdruck und dann wird das Werkel wahrscheinlich nicht funktionieren.
Erstens wird es nicht funktionieren und zweitens, es wäre also auch widersinnig, wenn ich das nicht überprüfen würde. Also wenn man sich vorstellt, dass da so eine Spindel mit 100.000 Umdrehungen, die magnetgelagert ist, läuft, da werde ich wohl irgendwie einen mechanischen Greifschutz vorsehen müssen, so aus arbeitssicherheitstechnischen Überlegungen allein.
Also dem stelle ich mir Staub auch nicht gut vor.
Könnte ungünstig sein, ja. Genau, so ist es. Es war also so, dass es letztendlich schon auf diese Formulierung ankam, was heißt denn jetzt überwachen im Gegensatz zu überprüfen? Und möglicherweise in der Not hat die Patentinhaberin da zu dem gegriffen, zu dem halt viele greifen, wenn die Not groß ist, nämlich zu einem Large Language Model und hat dann in der mündlichen Verhandlung nicht einmal vorgelegt, das hat sie sich, glaube ich, doch nicht getraut, aber sie hat vorgelesen, was denn ChatGPT als Differenzierung dieser beiden Wörter sagt und auch was unter einer Lagerregelung zu verstehen sei.
Wenn ich jetzt als Beschwerdeführerin damit konfrontiert werde in einer mündlichen Verhandlung, dass mir jemand ChatGPT-Exzerpte vorliest, dann würde ich auch sagen, es ist schön, aber wurscht. Wie hat das denn die Beschwerdekammer gesehen?
Ja, die Beschwerdekammer hat also schön hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber sie hat es doch für notwendig befunden, offensichtlich aufgrund der zunehmenden Verbreitung dazu Stellung zu beziehen und hat dem sogar einen ganzen Punkt in der Beschwerdebegründung gewidmet, so ist es also nicht, und hat gemeint, obwohl diese Sprachmodelle eben einer zunehmenden Verbreitung und Nutzung unterliegen, ist die erhaltene Antwort nicht geeignet, um eben das Wissen oder Verständnis der Fachperson in irgendeiner Weise darzulegen, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie auf unbekannten Trainingsdaten beruhen und damit zum Beispiel auch der Zeitrang unklar ist davon, aber auch, weil die Antwort empfindlich vom Kontext und der genauen Formulierung der Frage abhängt. Das heißt also, es ist gar nicht möglich, diese Auslegung in der Form zu treffen, nur mit den Merkmalen, die im Anspruch sind. Und aus diesen beiden Gründen ist eben ein Large Language Model nicht als Nachweis geeignet, wie bestimmte Begriffe durch eine Fachperson ausgelegt werden.
Ich würde da noch ein weiteres Problem sehen, nämlich wie schaut es mit der Reproduzierbarkeit aus von diesem Large Language Model? Kann es nicht sein, dass wenn ich ihn frage, ist überprüfbar und überwachbar das Gleiche, dass er mir was ganz anderes sagt, weil ich ihn vorher andere Sachen gefragt habe?
Ja, genau, aber das ist, glaube ich, gemeint eben mit dieser empfindlichen Kontextabhängigkeit, wie es die Beschwerdekammer formuliert hat. Ist insofern bemerkenswert, weil wenn die KI also nicht in der Lage ist, darüber Auskunft zu geben, was die Fachperson weiß oder nicht, kann man sich schon überlegen, wie gut denn das jetzt ist, wenn ich Ansprüche oder ganze Anmeldungen von einer KI verfassen lasse. Das ist das so da drinnen nicht genannt worden, aber man sollte mal drüber nachdenken, glaube ich.
Das ist eine gute Frage. Also wenn die KI keine Fachperson sein kann, kann sie dann Patente schreiben, die sinnvoll sind.
Genau.
Wie ist denn jetzt dann das Beschwerdeverfahren ausgegangen? Nachdem selbst der Ausweg mit dem Large Language Model nicht funktioniert hat, habe ich das Gefühl, es schaut eher schlecht aus für die Patentinhaberin?
Es schaut tatsächlich düster aus. Also sie hat sich dann auch noch ein bisschen in Widersprüche verstrickt. Ich muss sagen, durchaus überzeugend hat sich dann die Beschwerdekammer der Meinung der Einsprechenden angeschlossen, hat dementsprechend also auch die Ansicht der Einspruchsabteilung revidiert in Bezug auf diesen Hilfsantrag 5 aus dem Einspruchsverfahren und war eben der Meinung, dass das implizit aus der D3 hervorgeht. In Bezug auf das Deckelschließverfahren war dann noch eine zweite Druckschrift im Spiel, aber ich glaube, das müssen wir an der Stelle jetzt nicht mehr näher ausführen. Im Grunde genommen ist es aber ein an sich typisches Verfahren, wo man im Einspruchsverfahren vor dem EPA noch eine eher inhaberfreundliche Verhaltensweise an den Tag legt. Ich finde es deswegen schon bemerkenswert, weil halt doch wirklich eine Reihe von impliziten Merkmalen nicht gezeigt waren in dem Stand der Technik, der da herangezogen worden ist, und die aber die Fachperson doch implizit mitliest, wenngleich die Fachperson nicht unbedingt ChatGPT ist.
Ja, das ist mir auch aufgefallen bei dieser Entscheidung, weil normalerweise das europäische Patentamt in allen seinen Instanzen ja sehr, sehr vorsichtig ist, wenn es darum geht, implizite Offenbarungen zuzuerkennen. Und in dem Fall scheint eine doch zumindest praxisnahe Auslegung stattgefunden zu haben. Also auch Sachen, die nicht wortwörtlich in der Druckschrift gestanden sind, wurden zuerkannt, weil es einfach so sein muss. Also ich finde es auch durchaus nachvollziehbar, dass die Beschwerdekammer dann das Patent widerrufen hat. Gut, dann vielen herzlichen Dank, Gerd, dass du diese Entscheidung mitgebracht hast und wir auch ein bisschen was gelernt haben über die künstliche Intelligenz und deren Einsetzbarkeit im Verfahren von dem Europäischen Patentamt. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.